Hallo Welt! Das Thema der Woche: Mindscapes in Persona 5 mit Antu Nguyen. Die Idee ist verführerisch. Eine Gruppe tugendhafter Teenager reist in eine Parallelwelt, um die unterdrückten Durchtriebenheiten der Menschen aufzulösen und die Welt zu verbessern. Dabei durchstreift die Heldengruppe räumliche Extensionen der Gedanken- und Gefühlswelt, sogenannte Mindscapes. Über die Imagination eben dieser irrealen Räume, zu denen uns Computerspiele wie kein anderes Medium Zugang verschaffen, sprechen wir mit Antu Nguyen, basierend auf ihrem Vortrag von der Clash of Realities 2019 in Köln. Außerdem geht es um die Nichtabsage der Gamescom, um Planet Coaster und unsere noch immer verfügbaren Corona-Keys. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 186 mit
Natascha Baldoff,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 19. April des Jahres 2020, des großen Corona-Jahres. So wird es ja wahrscheinlich dann in den Geschichtsbüchern dieser Welt heißen. Das Coronavirus, das von Xavier Naidoo erfunden wurde. Ich habe mir heute Morgen so absurde Verschwörungstheorien unter der Dusche überlegt. Und eine davon ist, dass Xavier Naidoo das Coronavirus erfunden hat, um davon abzulenken, dass er ein Reichsbürger ist.
Okay. Aber meine Theorie ist ja, dass mein Partner das Coronavirus auf uns gehetzt hat, weil wir wollten ja im Mai nach Paris fahren und er hat sich sehr widerwillig darauf eingelassen, weil er nicht so der Städtetrip-Kultururlauber ist, weil er wollte mir dann doch den Gefallen tun, nachdem ich sehr lange genervt habe. Und zack, haben wir eine globale Pandemie und können nicht hinfahren. Und da habe ich schon gesagt, das nächste Mal würde es ausreichen, einfach Nein zu sagen. Es muss nicht gleich eine Pandemie sein.
Er arbeitet doch auch in einem Labor, ne?
Ja.
Partner. Ja, aber als Chemiker.
Ja, also aber er hat aber sich jetzt so ein Umbrella Corporations Aufnäher auf sein Laborkittelchen genäht.
Das ist ja aber auch tatsächlich so, dass viele Verschwörungstheorien basieren ja auf dieser grundsätzlichen Überlegung erstmal, wer würde davon jetzt profitieren?
Also wenn ich nach meiner 90er-Erziehung gehen müsste, dann würde ich sagen, Steve Urkel war es mit so einem großen, oh, war ich das etwa? kennt ihr noch Steve Urkel?
Ja,
Steve Urkel, natürlich. Ah, Steve Urkel. Ja, ist das nicht, da gab es auch irgendwie eine Kontroverse um den.
Steve Urkel,
ne? Oder um den Schauspieler oder irgendwie sowas?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Nee, ich glaube, du meinst Bill Cosby.
Ja, Bill Cosby, klar. Bill Cosby ist klar. Nee, lebt der eigentlich noch, der Schauspieler von Steve Urkel, Steve Urkel gespielt hat?
Ja, klar. Ich guck mal kurz. Aber
schau mal nach, das interessiert mich jetzt schon. Ich dachte, da wäre mal irgendwas, wäre da mal gewesen. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau. Es gab irgendwie auch Kontroversen um so ziemlich jede Person auf dieser Welt. Insofern.
Ja, wobei, bei Bill Cosby war es ja nicht nur eine Kontroverse, sondern auch nachgewiesen. Aber
sicherlich, ja.
Bill Cosby und Jaleel Ahmad White, der Steve Urkel gespielt hat und der eher aussieht wie hieß sein alter Ego? Nicht Urkel, sondern Stefan?
Das weiß ich
nicht. Ich glaube, es war Steve Urkel und Stefan.
Aha.
Leben? Nee, gibt's keine Kontroverse.
Okay. Nee, dann ist ja alles gut.
Die 90er sind gerettet.
Ich muss auch sagen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, große Neuigkeit, betrifft jetzt gar nicht unseren Podcast, aber einen anderen Podcast, den ich sehr liebe. Jason Schreier verlässt Kotaku. Das ist, ich hätte das eigentlich auch in der Presseschau erwähnen können, aber ich dachte, ich erwähne das ganz kurz am Anfang, weil ich hatte das jetzt nicht großartig aufbereitet oder sowas. Aber fand ich doch auch wichtig, weil wir haben ja in den letzten Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, in welcher das war, haben wir mal über diese Probleme, die es da bei Kotaku und auch bei Deadspin und sowas gibt, haben wir mal ausführlicher gesprochen. Ne? Dass da also einige Leute sich sehr auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das unserer Einschätzung nach auch durchaus berechtigt. Und jetzt ist es deshalb so, dass Jason Schreier, der, würde ich sagen, doch einer der renommiertesten, einer der vielleicht auch wichtigsten Games-Journalisten unserer Zeit ist, Kotaku, nach, ich glaube, 8 Jahren, die er da jetzt tätig war oder vielleicht sogar noch länger, verlässt. Deshalb wird es dann natürlich auch den Splitscreen-Podcast, der, muss man sagen, ja nach unserem Pixel-Diskurs ist der Splitscreen-Podcast ja so ziemlich der beste Games-Podcast, den es gibt auf der Welt. Und der wird jetzt natürlich auch eingestellt, aber es gibt einen neuen Podcast, den habe ich jetzt selber dann natürlich noch nicht gehört, aber in selbiger Besetzung mit Jason Schreier, Maddie Myers und Kirk Hamilton namens Triple Click. Und ich dachte, ich droppe diese Empfehlung mal kurz hier. Triple Click Podcast. Es gibt bislang nur irgendwie so einen 2-minütigen Trailer, wird aber in der Dynamik sicherlich genauso sein wie der Splitscreen Podcast. Selbe Besetzung, ne? Selbes Konzept.
Ja.
Und ich bin auch sehr froh darüber, dass das fortgeführt wird.
Stefan, erleuchte mich. Was ist ein Triple Click?
Das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass, also normalerweise Double Click ist ja sowas, was man vielleicht am ehesten noch kennt. Aber Triple Click wird wahrscheinlich einfach nur ein Wortspiel sein, weil das einfach 3 Leute sind, ne, die diesen Podcast machen. Nehme ich mal an.
Quasi der Triple Kick.
Ja, wenn du noch einen lustigen Podcast-Titel möchtest, ich wurde darauf hingewiesen, ich glaube im letzten Jahr schon auf einer Konferenz. Es gibt einen neuen Podcast namens Spielsinn. Spielsinn-Podcast. Ich habe mir den selber auch noch nicht angehört. Muss ich auch nochmal machen. Und ich klicke mal gerade hier in die Episoden, die es gerade gegenwärtig zur Verfügung gibt. Einfach nur mal, um so ein bisschen so eine Vorstellung davon zu ermöglichen. Hier ist zum Beispiel Gamification und Game UX. Eine Einführung. Mhm. Menschorientiertes Mindset, was kann das? Und zuletzt hier 40.000 gegen Corona, ein Erfahrungsbericht des Wir versus Virus Hackathons. Das ist also auch von Kollegen, schöne Grüße an dieser Stelle, die ich auch kennenlernen durfte. Das waren jetzt kleine Werbeeinblendungen am Anfang. Und es gibt natürlich The Curve. Habt ihr was von The Curve gehört?
Nein.
Der Podcast mit Jan Fleischhauer und, wie heißt er, Jakob Augstein, glaube ich, ne? Zu Leben in der Corona-Welt.
Quasi von Flatten the Curve zu The Curve.
Richtig, genau, ja.
Leben also unter der Donnerkurve.
Ich weiß immer noch nicht, was so explizit anders ist an der Corona-Welt. Also bis auf die Tatsache, dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio gehen kann, fühle ich mich irgendwie nicht beeinträchtigt in meinem Leben. Ich fühle mich immer noch so, als wäre alles wie immer. Ich meine, ich gehe arbeiten, gehe nach Hause und dann mache ich jetzt halt zu Hause eine Runde Sport und dann setze ich mich am PC und zock was. Das ist eigentlich basically so wie immer.
Ja, du bist aber auch so ein Kellerkind.
Ja, vielleicht deshalb, aber so,
also, ja. Also das halte ich für eine große Fehleinschätzung, dass sich das Leben nicht massiv geändert hat für viele Menschen. Also wir leben ja jetzt hier auch in Marburg nochmal auch in vielleicht einer Sondersituation, aber stell dir mal vor, du bist irgendwie in Köln, musst da irgendwie 2 Meter Abstand in der Innenstadt halten und auf einmal ist die irgendwie tot. Ich meine, in Marburg ist die Oberstadt nach 11 Uhr eh immer tot. das ist ja so ein bisschen, da werden dann die Bordsteine hochgeklappt und vielleicht sind am Donnerstagabend noch viele Leute in der. Aber wir sind jetzt hier, Stefan mal schön gesungen hat, eine Mittelstadt, Kleinstadt, Großstadt, Mittelstadt.
Ja, es ist auch tatsächlich so, dass es sicherlich unterschiedlich ist, je nachdem, in welcher Bevölkerungsschicht man sich befindet, welchem Einkommensmilieu und so weiter. Ich denke schon, dass sich auch einiges verändert hat und dass es auch spannend ist. Ich weiß nur tatsächlich nicht, also ich habe keine hohe Meinung von Jan Fleischhauer und Jakob Augstein einfach. Deshalb höre ich mir das, glaube ich, auch einfach gar nicht erst an. Weil mich das einfach tatsächlich nicht so interessiert. Dann höre ich lieber das Corona-Update mit Christian Drosten, in dem gegenwärtig die komplette Nation, das ist so der akademische Crush der kompletten Nation im Moment.
Ja, das fand ich jetzt aber eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Das haben sie gestern Abend auch bei der Heute-Show so ein bisschen witzig dargestellt. Man kann sich jetzt das Pandemini-Sammelalbum holen. Also so, was dahinter ja steckt, ist so diese Popstarifizierung von Virologen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es wäre natürlich toll, wenn sowas auch irgendwie im Bereich Klimaforschung irgendwie im Zuge der Klimakrise irgendwie passiert wäre. Insgesamt zum Thema Wissenschaft, das irgendwie, warum wissen wir alle, wer Paris Hilton ist? So, wir sollten viel mehr wissen, welche Drosten und Co. es noch geben.
Ich finde das tatsächlich gar nicht so gut. Also auf der einen Seite ja, aber da macht man natürlich dann auch sehr stark so einen Personenkult auf. Es wissen ja auch alle, wer Greta Thunberg ist. Aber ich glaube, so spricht man das aus, ne? Thunberg.
Das kann sein. Ja. Es geht mir aber nicht um den Personenkult, sondern im Sinne von, dass du halt bekannte Wissenschaftler hast. Also ich würde jetzt auch nicht den Drosten nach einem Autogramm fragen oder so oder Schlange stehen, um den zu sehen. Aber
auch auf die Experten tatsächlich zu hören, ist ja, wenn man die rasant steigenden Todeszahlen in den USA sieht, durchaus nicht die allerschlechteste Idee. Und wenn man jetzt in der Situation ist zum Thema sich verändernde Lebenslage, dass man noch Videospiele benötigt, weil man in der Situation des Social Distancing ist, weil man möglicherweise vielleicht, das muss man auch immer auch sagen, wenn man vielleicht auch mal, wenn man alleine lebt, ist es vielleicht auch nochmal eine andere Situation, wenn man eigentlich sehr auch ja angewiesen ist auf soziale Kontakte und dann vielleicht sich denkt, jetzt vielleicht noch mal so ein paar Videospiele, um da noch mal so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, dann gibt's unterschiedlichste Möglichkeiten, an solche Titel kostenfrei auch zu kommen. Ja. Eine Möglichkeit ist, darauf wollte ich noch mal hinweisen, wurde auch heute Morgen mir noch mal zugeschickt von einer Freundin. Journey und Knack 2 sind gegenwärtig auf der PS4 kostenlos zum Download zur Verfügung in Deutschland. Es ist natürlich etwas schade, denn in den USA gibt's die Uncharted Collection anstatt Knack 2. Aber Knack 2 würde ich jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für aussprechen, ist glaube ich gar nicht so schlecht, aber Journey halt auf jeden Fall erfahrenswert. Also wer jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht Journey gespielt hat, kann das jetzt auf der PS4 kostenfrei tun und die Titel auch behalten. Und wenn ihr gerne eine etwas weitere Selektion von Steam-Titeln haben würdet, die ihr euch zu Gemüte führen könnt, dann weise ich nochmal explizit darauf hin, auf unser Gewinnspiel, was eigentlich nicht so wirklich ein Gewinnspiel ist, weil wir wollen nicht, dass ihr durch irgendwelche brennenden Reifen da hüpfen müsst, um dann irgendwie einen Code zu gewinnen, sondern wir haben noch einen ganzen Stapel an Codes zur Verfügung, die uns auch dankenswerterweise von Zuhörenden zur Verfügung gestellt wurden. Also das ist tatsächlich einfach auch ein Community-Projekt, könnte man sagen, Community-Unterfangen. Und wenn ihr einen solchen Code haben möchtet, dann habt ihr unterschiedlichste Möglichkeiten, ihn zu bekommen. Einmal könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Sobald ihr das tut, bekommt ihr dann einfach die Liste der Spiele zugeschickt und könnt euch eins aussuchen. Oder ihr kontaktiert uns in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram und schreibt sowas wie Hashtag StaySafe@PixelDiskurs. Ja, also ihr müsst uns in irgendeiner Form verlinken, damit wir das dann auch sehen. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr sagt, ihr wollt das jetzt nicht irgendwie öffentlich machen. Wie gesagt, es ist natürlich immer auch ein bisschen Eigennutz dabei, wenn ihr uns auf Steady unterstützt oder in den sozialen Medien kommentiert, weil das natürlich unsere Reichweite ein bisschen verstärkt. Aber wenn ihr sagt, habt ihr eigentlich keinen Bock drauf und ihr wollt das einfach nur recht diskret machen, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de mit Hashtag StaySafe@PixelDiskurs und ich schicke euch dann die Liste der zur Verfügung stehenden Spiele zu. Apropos Spiele, was habt ihr in der vergangenen Woche gespielt? Vielleicht sollen wir mit dir beginnen, Tascha.
Ja, gerne. Neben meinem weiteren Versuchen in Final Fantasy irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen, also ich glaube, ich habe 4 Tage gebraucht, um meine erste, wie heißt sie, irgendeine spezielle tolle Waffe herzustellen, weil man dafür halt, ich glaube, in 6 Dungeons musste. Und wie ich letzte Woche schon berichtet habe, ist das mit den Dungeons ein bisschen schwierig. Habe es dann aber doch letzten Endes geschafft, 6 Dungeons in 4 Tagen zu bestreiten.
Großer Gott.
Ja, weil ich halt auch nicht den ganzen Tag davor sitze und warte, ganz ehrlich. Nein, also wenn natürlich. Ich 2 Stunden warte und da passiert nichts, dann mache ich was anderes an. Ja. Weil gerade wenn man dann an diesem Punkt ist, an dem man in der Main Quest, dann hatte ich auch einen Dungeon. Das heißt, ich konnte ohne Dungeon halt eigentlich nichts mehr tun und dann wartet man halt auch nur eine begrenzte Zeit. Ansonsten habe ich League gespielt und ich habe mir in einer nostalgischen Erinnerung habe ich mir im Steam Sale Planet Coaster gekauft, weil ich früher ein riesiger Fan von Roller Coaster Tycoon war. Das gehört zu meinen definitiv meistgespielten Spielen of all time. Und dann dachte ich mir so, hey, für einen Zehner lässt du mal die Erinnerung aufleben. Und dann habe ich tatsächlich sehr viel Zeit in Planet Coaster verbracht.
Ist das tatsächlich schon so alt, auch Planet Coaster? Oder ist das irgendeine Neuauflage?
Ja, ich glaube, das ist von 2016 oder so. Also schon etwas älter, aber nicht ganz so alt. Es ist ja nicht Rollercoaster Tycoon. Aber das gleiche Prinzip.
Planet Coaster, 17. November 2016.
Hat dir das geholfen, deine nostalgischen Erinnerungen wieder auferleben zu lassen? Denn manchmal ist es ja auch so, dass man sich daran zurückerinnert. Ja, manchmal ist es ja auch eine sehr enttäuschende Erfahrung, weil man dann merkt, so, oh, irgendwie war das alles damals doch ein bisschen beeindruckender, als es heute ist.
Nee, es ist eine Freizeitparksimulation, daran ist nichts beeindruckend eigentlich. Aber es ist auf jeden Fall, war es ein sehr schöner Zeitvertreib, beziehungsweise ist immer noch ein sehr schöner Zeitvertreib. Ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen laut Steam tatsächlich 14 Stunden Planet Coaster gespielt.
Ja, das ist doch super.
Ja, macht mir aber auch tatsächlich großen Spaß. Es ist ein sehr schöner, kurzweiliger, ich weiß nicht, was ich mit meinem Tag machen soll und habe Urlaub, Moment.
Also es ist nicht unbedingt strategisch herausfordernd.
Das, jein. Also es gibt verschiedene Kampagnen, die natürlich nach Schwierigkeitsgrad sortiert sind und da kommt es dann halt drauf an, wo man sich reinbegibt. Also manche Dinge finde ich schon eigentlich recht anspruchsvoll, aber ich muss dazu auch gestehen, zu meiner Schande, dass es nicht meine größte Stärke ist, Achterbahn zu bauen. Ich habe da gerne mal dann das Problem, dass ich die Bahn irgendwie stundenlang ummodellieren muss, weil irgendwo zwischendurch mal, keine Ahnung, der Schwung ausgeht und der Wagen einfach stehen bleibt. Und wenn man dann noch gewisse Auflagen zu erfüllen hat, dass sie sich dann so und so oft muss sie dann irgendwie invertiert sein und dann muss sie so und so lang sein und du dokterst da alles dran rum und das blöde Auto fährt nicht da durch, da bin ich manchmal dann auch ungehalten.
Kann man denn selber auch in die Achterbahn einsteigen und die dann so aus der Ego-Perspektive fahren?
Ich glaube nicht. Also das habe ich zumindest noch nicht gefunden. Aber im Alten, ich weiß, dass es in Rollercoaster Tycoon früher ging das.
Ich glaube,
in irgendeiner Version.
Ja, also ich erinnere mich daran, ich hatte immer Theme Park World hieß das. Das war auch so ein Ableger in so einer knuffigen Optik. Es gab ja dann auch irgendwie so Theme Park Hospital und solche Geschichten. Oder Theme Hospital hieß es. Und das war auch so eine Freizeitparks-Aufbausimulation. Und das hat mir immer auch großen Spaß gemacht. War natürlich auch immer, es war einfach auch ein sehr ökonomisches Spiel, weil man ja nach rein ökonomischer Rationalität dann den Park aufbaut. Aber man kann dann ja doch auch so ein bisschen so die Themen prägen. Geht das da auch, dass du dann sagen kannst, ich mache jetzt hier irgendwie so einen Monsterpark oder hier mache ich jetzt die Piratenecke und solche Geschichten?
Ja, geht. Also es gibt verschiedenste Szenerie-Thematiken, sowas wie Piraten, Märchen, Sci-Fi. Da kann man schon ordentlich was machen.
Tobi, du wolltest irgendwas sagen. Du hattest gerade diesen Meldebutton hier. Wir sind ja in Zencastle. Du hast gerade diesen Handhebebutton.
Ja, was ich ganz spannend finde, Planet Coaster ist tatsächlich von den gleichen Entwicklern wie Rollercoaster Tycoon, nämlich von Frontier Developments. Und Planet Zoo ist auch in dieser Reihe, also der aktuelle Ableger, ist quasi auch noch ein Urenkel von unserem guten Rollercoaster Tycoon, nur dass es jetzt quasi mit Tieren ist.
Ja, aber ich möchte keinen Zoo bauen. Ich finde Zoos grausam. Deswegen habe ich mich für den Freizeitpark entschieden.
Ach, ich muss sagen, ich habe mir Planet Zoo bei Quasimono auf Twitch eine ganze Zeit lang angeguckt. Ich finde es super tiefenentspannend.
Ich muss eine Pause machen, es klingelt.
Ja. Ja, du kannst ruhig auch die Post in der Zwischenzeit holen, Tascha. Wir müssen auch gar nicht unbedingt schneiden, denn Tobi, du kannst ja auch ein bisschen erzählen davon, was du jetzt gespielt hast in der Zwischenzeit.
Ich habe verschiedene Dinge gespielt. Ich kriege gerade eine Meldung, ich kriege heute auch eine Lieferung, interessant.
Kriegt ihr alle Post? Ach, das gibt's ja gar nicht.
Ja, klar. Ich finde ja eigentlich, wir sind eher in der Death Stranding World. Ja, alle sitzen zu Hause in ihren Bunkern und irgendwo läuft so ein einsamer Norman Reedus mit unserem Päckchen rum. Also, letztes Jahr hieß es noch, Death Stranding wird man erst in 10 Jahren verstehen. Ich glaube, es war ja eigentlich Kojima, der den...
Kojima hat den Coronavirus losgetreten, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was ich gespielt habe, ist einerseits, ich habe vorgestern mal ganz kurz in Sayonara Wild Hearts über Apple Arcade, aber echt nur kurz reingeschaut für 20 Minuten. Da werde ich vielleicht an einer anderen Stelle nochmal was zu erzählen. Aber da fand ich es echt ganz schön, diesen Moment zu haben, okay, ich habe Apple Arcade, ich habe das quasi schon bezahlt und ich kann das quasi wie aus so einer Bibliothek einfach runterziehen und das jetzt gerade spielen. Ansonsten würde ich sagen, am meisten Zeit habe ich diese Woche verbracht zusammen mit dir in Diablo, beziehungsweise gestern Abend nochmal alleine so ein bisschen in Diablo 3 mit dem Necromancer. Bin da ein bisschen unterwegs gewesen.
Genau, du bist Necromancer und ich bin Demon Hunter und wir haben gedacht, wir spielen jetzt in Zeiten des Social Distancing so ein bisschen gemeinsam Diablo. Wie ist so dein Ersteindruck? Du hast jetzt Diablo-Erfahrung durchaus gemacht, auch in deiner Jugend, und das jetzt aber wahrscheinlich eine ganze Weile nicht gespielt. Was ist so dein erster Eindruck?
Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Tascha, dass das ja eigentlich ein Wunsch nach früheren Zeiten, aber quasi mit geupdateter Grafik und geupdatetem Gameplay ist. Also im Koop hatte ich diesen Diablo-Moment auf jeden Fall, im Sinne von, man läuft die Gegend und hat so diese Massen an Gegnern, die irgendwie auf einen zukommen, wobei es ja aktuell noch gar nicht so viele bei uns sind, also eher so 10 bis 15. Aber so diesen Spaß, den man hat, wenn man dann mit dem Necromancer irgendwelche Skelette das erste Mal beschwören kann, das finde ich schon sehr unterhaltsam. Was mich noch so ein bisschen irritiert ist, früher konnte man ja in dem Skillbaum, wenn ich mich richtig erinnere, selbst entscheiden, in welche Richtung man die Figur quasi skillt. Und jetzt bekommt man ja eher so diese Info, Level 14, du hast das und das freigeschaltet. Also das kommt ja dann automatisch und selber hat man ja dann eher Kontrolle über die einzelnen Skills, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt aber diesen hier gerade aktiviert haben auf dem X-Button zum Beispiel in Verbindung mit bestimmten Runen. Das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz spannend, dass ich jeweils zu der, zum Beispiel dem, wenn ich meine Skelette beschwöre, dass ich dann nochmal so eine Rune bekomme, die ich aktivieren kann und dann zwischen verschiedenen Runen wählen kann. Und dass damit dann auch nochmal einen Skill, den ich vielleicht auf Level, weiß ich nicht, 5 aktiviert habe, über eine Rune, die ich dann auf Level 12 bekomme, nochmal verstärkt wird und dann quasi wieder ins Spiel reinkommt. Also dass es nicht so dieses ist, okay, ja, ich bin jetzt auf Level 15, Skelette beschwören brauche ich jetzt nicht mehr.
So hält ein Diablo auf eine sehr angenehme Art und Weise, finde ich, immer so ein bisschen dazu an, mit den Skills zu experimentieren, weil man natürlich die erstmal so nach und nach freischaltet. Die Auswahl wird immer größer. Skills, die man ganz am Anfang bekommen hat, werden durch Runen dennoch wieder attraktiv gemacht, modifiziert. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einmal kann man das in diesem Default-Mode machen, den wir jetzt ausgewählt haben, in dem die Tastenbelegung, also die Zuweisung der Skills zu den Controller-Tasten festgelegt ist, dass du irgendwie einen offensiven Skill auf X, einen Area of Effect Skill auf Viereck und sowas hast. Und du kannst es aber auch in diesem flexiblen Modus schalten, sodass du jeden Skill auf jede beliebige Taste legen kannst. Das ist jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da wir jetzt gerade erst angefangen haben, noch nicht so erforderlich. Aber so im Endgame ist das schon ganz spannend, dass man dann irgendwie sich selber so seine Figur zusammenbasteln kann mit ihren eigenen Fähigkeiten und auch sagen kann, okay, ich will hauptsächlich eine offensive Figur und defensive Skills sind mir nicht so wichtig. Oder man ist halt wirklich eher in so einer Support-Rolle. Das ist alles sehr flexibel und spannend.
Ja, was ich auch spannend fand, war, also wir haben es ja, ich glaube, am Mittwoch zusammengespielt und dann meintest du ja gestern hier, komm, du kannst auch eine Runde alleine spielen, weil du dann einfach auf mein Level gezogen wirst. Und habe ich dann gedacht, ja, okay, bevor ich jetzt was anderes anfange, spiele ich dann noch ein bisschen in Diablo weiter und du hast es ja auch schon mal durchgehabt. Da dann aber auch so ein bisschen zu schauen, welche Skills sind zusammen quasi effektiv. Also wie kann ich quasi Effekt-Synergien erreichen im Sinne von über den Skill ziehe ich quasi Energie ab, dadurch erzeuge ich mehr Leichen. Mehr Leichen bedeutet mehr Material mit dem Necromancer, womit ich den Gegner angreifen kann. Und vor allem sehr spaßig, ich habe jetzt den Fleischgolem freigeschaltet. Den ersten Golem fand ich jetzt nicht so spannend, aber der Fleischgolem greift quasi ganz normal an, als quasi große beschwörte Figur. Und dann kann man ihn in die Gegnermasse quasi so reinhüpfen lassen und dann wird er zu ganz vielen Leichen und dann kannst du diese Leichen halt benutzen, um die Gegner anzugreifen. Und dann taucht er aber direkt wieder auf und das finde ich, er macht quasi wie so eine Wasserbombe. Das finde ich schon sehr, sehr interessant, also dieses Strategische, das trifft, glaube ich, so ein bisschen darauf zu, wie das letzte Woche bei dir war mit der Erfahrung um Doom. Das auf den ersten Moment sieht es erstmal aus wie so ein, was spielst du denn da mit Dämonen und Leichen und was erzählt er da eigentlich, dieser komische Typ da? Aber eigentlich ist es dann eher so strategisches Vorgehen und das macht mir sehr viel Spaß.
Es hat einen unheimlich intensiven Flow, wenn man irgendwie durch so einen Dungeon pflügt. Und ich fand das auch ganz schön, das wäre jetzt so ein bisschen vielleicht mein letzter Gedanke zu Diablo 3, diesen Unterschied mal zu sehen zwischen lokal im Koop spielen, weil ich habe Diablo 3 komplett nur lokal im Koop vorher gespielt. Und es ist auch ein totales Koop-Spiel, also es funktioniert fantastisch. Und da ist es dann natürlich so, dass man, da man ja lokal auf einem Screen spielt, man immer in einem gewissen Radius sich bewegen muss. Wohingegen es jetzt bei uns zum Beispiel, wir werden dann ja online miteinander verbunden und sind als Figuren quasi voneinander entkoppelt und könnten in ganz unterschiedliche Richtungen laufen. Das fand ich erstmal so ein bisschen verwirrend, weil ich einfach die Diablo-Erfahrung gewöhnt war, dass man sozusagen immer zusammen ist. Aber dann wiederum glaube ich auch, dass es halt auch jede Menge Freiheiten ermöglicht, ne? Und natürlich auch die ganze Spielgeschwindigkeit so ein bisschen hochschraubt.
Ja, würde ich
also ähnlich. Also macht es sehr wuselig.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Ein letzter Gedanke von meiner Seite aus. In Zeiten von Corona finde ich den Nachteil an Diablo, dass es halt aus dieser ISO-Perspektive ist und ich quasi ja einen Charakter von weit weg sehe. Was ich letztens sehr genossen habe an zum Beispiel Life is Strange Before the Storm, das habe ich zum Beispiel auch durchgespielt. Das ist aber so alt, da würde ich jetzt gerade nicht mehr drauf eingehen und wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Aber ich genieße dann doch gerade auch Spiele aus Ego-Perspektive beziehungsweise so aus Third-Person-Perspektive, weil ich dann quasi durch einen Raum mich bewegen kann, während ich ja jetzt hier eher die ganze Zeit zu Hause sitze.
Ja gut, also Diablo ist natürlich aber auch, das funktioniert aus ISO-Perspektive am besten. Ne? Also
ja klar, für das Spiel ist es sinnvoll, aber ich würde in aktueller Situation würde ich sogar wahrscheinlich fast VR ganz toll finden.
Jetzt ist es so, du hast gerade Life is Strange angesprochen, da kann ich ganz gut dran anknüpfen, weil ich habe jetzt mittlerweile Guild fertig gespielt von Tequila Works auf Google Stadia und möchte hier nochmal meine Empfehlung von der letzten Woche unterstreichen. Das ist wirklich richtig gut. Es ist nicht perfekt. Es ist nicht in allen Details perfekt. Es hat so auch so seine Momente, wo es so ein bisschen cringy ist oder so ein bisschen clunky. Aber das Level-Design ist exzellent. Wir bewegen uns da ganz auf dem Niveau eines Silent Hills. Das Setting ist fantastisch. Es ist hauptsächlich in einer Schule angesiedelt, aber auch in sowas wie einer Arcade-Halle. Hat so ein bisschen den Vibe von so einem finsteren Stranger Things, könnte man sagen. Und beschäftigt sich eben hauptsächlich mit Mobbing. Ein sehr belastendes Thema, das respektvoll, aber auch mit großer Ehrlichkeit, mit großer Aufrichtigkeit behandelt wird. Guild ist auf Google Stadia zur Verfügung und Google Stadia gibt es ja gegenwärtig, Google Stadia Pro, für, ich glaube, 2 Monate kostenfrei. Insofern man eine Kreditkarte hat und sich da anmelden kann. Hat man letzte Woche schon mal besprochen, ne? Das ist natürlich eine Hürde. Ich habe dann Thumper, habe ich weitergespielt, auch auf Google Stadia und habe das da so gemacht, da ich ja schon auch mal hin und wieder bei Guild so ein bisschen Einbrüche in der Streaming-Qualität hatte, also so alle 5 Minuten kam es dann irgendwie mal so zu so einem Stottern, habe ich mir deshalb jetzt so einen LAN-Adapter für meinen Mac gekauft, um da mein Netzwerkkabel einzustecken, habe das gemacht und habe dann Thumper gespielt und das ist wirklich butterweich gelaufen, ohne irgendeinen Lag und war eine ganz, ganz famose Erfahrung. Deshalb kann ich auch das empfehlen. Also so Google Stadia Trial-Abo ist, glaube ich, allein, um jetzt zu sagen, ich spiele mal Guild und Thumper durch. Fantastisch, wenn man dann irgendwie noch Leute hat, mit denen man gemeinsam sich in Destiny 2 vergnügen kann. Natürlich umso besser. Und ja, Stadia funktioniert durchaus. Also ob es als Business-Konzept so aufgehen wird, ist eine andere Frage. Aber bei mir hier zu Hause funktioniert mit einer 250er-Leitung gegenwärtig und dann natürlich idealerweise mit einem LAN-Kabel verbunden.
Ja, aber dann kann ich halt fast auch schon die Sachen einfach runterladen und vorher kaufen.
Ja, dann kostet halt Geld, ne?
Ja, das kostet
Geld. Also kannst du schon machen.
Ja, das kostet aber ja nach dem Trial eh. Und also ansonsten bekomme ich ja eigentlich nur einen Service, der ähnlich ist zu PlayStation Plus im Sinne von, es gibt dann eine bestimmte Anzahl von Titel, die dann umsonst ist.
Ja, nur dass du halt, das ist natürlich immer dabei wichtig zu berücksichtigen, für uns als Personen, die irgendwie eine Konsole haben oder die irgendwie Hochleistungs-PCs haben, ich dachte jetzt mal, kann sein, dass es ein bisschen euphemistisch ausgedrückt ist, aber die zumindest Gaming-PCs haben, ist es was anderes, aber ja, wenn man jetzt irgendwie vielleicht in der Situation ist, dass man vielleicht irgendwie ein Handheld oder sowas hat oder dass man eben nicht über eine Gaming-Infrastruktur verfügt, dann ist, glaube ich, Stadia enorm attraktiv. Gerade im Moment kann ich das durchaus empfehlen.
Also das sehe ich auch ein, insofern ich ja auch mal eine lange Zeit keine PlayStation 4 hatte, weil ich einfach nicht diese 300 Euro am Stück quasi hatte, sondern wenn dann nur geschnitten. Also für Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nur monatlich was ausgeben und die 80 Euro oder 30 Euro vielleicht mal auch für einen runtergesetzten Titel habe ich vielleicht noch. Für die macht es halt echt Sinn. Und wenn du vor allem sagst, naja, ich bin vielleicht auch viel auf so Business-Reisen und so weiter und ich bin eh nie zu Hause, dann spiele ich das halt im Hotel oder so übers LAN-Kabel. Oder im Airbnb wahrscheinlich eher. Da kann ich mir das auch gut vorstellen.
Was ich tatsächlich noch sagen will, und dazu sage ich aber jetzt inhaltlich nichts, weil da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich spiele gerade gegenwärtig Final Fantasy VII Remake. Und habe bislang jetzt erstmal den ersten Abschnitt durch, der im Grunde zur Demo äquivalent ist, und habe jetzt mit dem zweiten Abschnitt angefangen. Es ist noch einiges zu tun. In der nächsten Woche werden wir da ein bisschen genauer drüber sprechen. Auch Ramin hat schon angekündigt, dass er dazu sehr reichhaltige Eindrücke hat, und ich bin natürlich gespannt. Aber nun werfen wir erst nochmal einen Blick auf die Geschehnisse der vergangenen Woche, und das tun wir in unserer Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und ich würde gleich zu Anfang erstmal zwei Updates mitbringen zu Debatten, die wir bereits schon ausführlicher in anderen Sendungen geführt haben. Nummer 1. Introducing a new interactive element. In-game purchases, in Klammern, includes random items von der ESRB. Die Quelle hier ist tatsächlich auch einfach die offizielle Seite des, muss man sagen, des ESRB ist die korrekte Formulierung, denn es ist ja das Entertainment Software Rating Board, sozusagen das nicht-europäische Äquivalent zu USK und PEGI, könnte man sagen. Und diese Geschichte knüpft an die Lootbox-Debatte, die wir hier in der Sendung ja auch schon ausführlich geführt haben. Zuletzt, ich habe nochmal nachgeschaut, im Pixel-Diskurs-Podcast Episode 147, die Regulierung von Lootboxes. Im Zuge dieser Debatte wurde die Forderung auch unsererseits durchaus laut, dass es einer Markierung auf der Spielepackung bedürfe, um vor Lootboxes zu warnen und so dem Jugendschutz gerecht zu werden. Jetzt ist es so, dass seit April 2018 das ESRB bereits Mikrotransaktionen kennzeichnet, zumindest für physisch vertriebene Computerspiele. Und in der Kennzeichnung steht dann auf die Verpackung gedruckt In-Game Purchases. Jetzt wird diese Kennzeichnung, das ist das Update, um diesen möglichen Zusatz in Klammern includes random items erweitert, und das ESRB sagt dazu folgendes, Zitat: This new interactive element, in-game purchases, in brackets includes random items, will be assigned to any game that contains in-game offers to purchase digital goods or premiums with real-world currency, or with virtual coins or other forms of in-game currency that can be purchased with real-world currency, for which the player doesn't know prior to purchase the specific digital goods or premiums they will be receiving, e.g. loot boxes, item packs, mystery awards. Zitat Ende. Also, gekennzeichnet wird jedes Spiel, das es ermöglicht, Inhalte zu erwerben, bei denen nicht klar ist, um was genau es sich handelt. Das gilt nicht nur für direkte Transaktionen, das finde ich ganz wichtig und klug, sondern auch für virtuelle Währungen. Ja, wenn jetzt jemand irgendwie so tollen Diamantenstaub für Echtgeld kauft, dann könnte man ja sagen, gut, es gibt hier keine Echtgeldtransaktionen für Lootboxes, aber Echtgeldtransaktionen für den tollen Diamantenstaub, und der dann wird dann wiederum in Lootboxes investiert. Auch das ist mit abgedeckt. Natürlich werden konventionelle Ingame-Transaktionen etwa für DLC und auch für kosmetische Gegenstände weiterhin wie gehabt gekennzeichnet. Die Entscheidung, diese Kennzeichnung jetzt zu etablieren, ist motiviert durch zahlreiche Anfragen, die das ESRB in den letzten Monaten bekommen hat. Und das ESRB hat sich auch sehr bewusst und reflektiert gegen die Bezeichnung Lootbox auf der Verpackung entschieden und stattdessen für die allgemeinere Formulierung Random Items. Erstens, weil Random Items einfach mehr umfasst als nur Lootboxes, und zweitens, weil Lootboxes zwar ein geläufiger Begriff in der Games-Kultur und auch in der Games-Industrie ist, aber eben nicht unbedingt jenseits dessen, also Eltern und so weiter, ja, können vielleicht eher mit den Random Items was anfangen als mit Lootboxes. Das war das Update.
Okay.
Okay, nehmen wir so hin. begrüßenswert allenfalls, würde ich sagen. Es ist im Grunde genau die Umsetzung einer Forderung, die wir auch schon mehrfach hier artikuliert haben. Und auch im zweiten Update ist eine Forderung umgesetzt, auf die wir häufiger schon eingegangen sind. Nummer zwei ist nämlich: The Nintendo Switch finally lets you remap the controls. Von Ethan Gatsch hier von Kotaku.com. Am 13. April ist nämlich ein Firmware-Update für die Nintendo Switch veröffentlicht worden. Und das alleine wäre jetzt noch kein Eintrag in unserer Presseschau wert, aber Nintendo hat mit diesem Update auf Version 10.0.0 ein lange gefordertes Update hinzugefügt, nämlich das sogenannte Button Mapping. Man kann jetzt in den Systemeinstellungen der Switch die Tastenbelegung inklusive der Sticks frei konfigurieren. Und das mag erstmal trivial erscheinen, ist aber durchaus wichtig, wenn man insbesondere an Fragen der Inklusion denkt, an Personen, die vielleicht mit einem anderen Button-Layout besser umgehen können. Man kann jetzt also 5 Presets konfigurieren und speichern und dann schnell zwischen ihnen hin und her wechseln. Es werden dabei die originalen Joy-Cons unterstützt, der Switch Pro Controller und die Switch Lite. Allerdings werden Third-Party-Controller und Retro-Controller bislang nicht unterstützt. Da muss man auch noch dazu sagen, das alles ist jetzt keine große Weltneuheit, keine große Revolution. PlayStation und Xbox erlauben die Controller-Konfiguration schon seit vielen Jahren. Auch ist Microsoft natürlich mit ihrem Adaptive Controller, den man auch tatsächlich physisch rearrangieren, rekonfigurieren kann, der Konkurrenz hier also weit voraus, wenn es um Inklusivität geht. Die komplette Liste mit den Änderungen im Zuge des Nintendo Switch Firmware Updates findet ihr, liebe Leute, da draußen bei uns in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Das waren die beiden Updates, die ich initial kurz mitbringen wollte. Wollt ihr dazu was noch was loswerden?
Nö, ich nicht.
Nö, okay. Wenn dem nicht so ist, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Nummer 3.
Nummer 2, oder?
Na, das waren jetzt Nummer 1 und Nummer 2 in einem quasi.
Ah, ja, okay. Wir machen weiter mit vielleicht der größten Meldung, nämlich zur größten Spielemesse, zur Gamescom. Die Bundesregierung hat ja am 15. April die Absage aller Großveranstaltungen bis Ende August 2020 quasi mit entschieden, beziehungsweise diese einfach verboten auf Reaktion auf die Corona-Pandemie. Und das betrifft in dem Sinne eben auch die Gamescom. Und es gab dann natürlich relativ schnell auch die Meldungen noch am gleichen Tag, na, das wird jetzt wohl auch die Gamescom betreffen. 2 Tage später gab es dann auch die Info von den Organisatoren, also von der Kölnmesse als auch von Felix Falk, Geschäftsführer des Gameverband, gab es dann halt Meldungen in Form einer Pressemitteilung, die dann eben sagen, weltgrößtes Games-Event findet in diesem Jahr rein digital statt. Also insofern versucht man jetzt hier auch eine Absage eigentlich also zu vermeiden und sagt, naja, es findet statt, aber eben dann jetzt aufgrund dieses Verbots nur noch digital. Also Felix Falk sagt hier zum Beispiel, auch wenn wir dieses Jahr leider nicht mit der Games-Community und Games-Branche vor Ort in Köln zusammenkommen können, werden wir Ende August trotzdem digital miteinander verbunden die neuesten Spiele feiern. Darum arbeiten wir mit unseren Partnern mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von Gamescom Opening Night Live und Gamescom Now und werden zusätzliche neue und spannende digitale Formate präsentieren. Also eigentlich findet die Gamescom faktisch nicht statt, aber quasi es gibt eine digitale Alternative. Also es gibt halt eben keine Business Area, es gibt keinen Entertainment-Bereich, so wie wir das bis jetzt gewöhnt sind.
Das ist natürlich für die Gamescom und auch für die deutsche und europäische Gameskultur ein schwerer Schlag, muss man sagen, weil natürlich die Gamescom insbesondere aufgrund der physischen Präsenz der, ich glaube ja mittlerweile über oder um die 300.000 teilnehmenden Personen durchaus eine eindrucksvolle Messe ist. Ich glaube, es ist irgendwie die drittgrößte Messe Europas überhaupt, kann das sein? Oder drittgrößte Messe Deutschlands und die größte Gaming-Publikumsmesse möglicherweise der Welt, aber definitiv auch Europas. Das ist natürlich tragisch, dass sie nicht stattfinden kann, wenngleich auch vollkommen berechtigt. Also es ist die einzig richtige Entscheidung.
Ja, beziehungsweise es ist ja jetzt auf Seiten der Veranstalter keine Entscheidung mehr, sondern ja eine Reaktion auf das Verbot durch die Bundesregierung, das wiederum einfach richtig ist. Also weil man, richtig, ja. Man kann jetzt hier nicht mit Ach, Petra Fröhlich hat hier in einem spannenden Kommentar bei Games Wirtschaft, der Artikel heißt Fröhlich am Freitag, die Nichtabsage der Gamescom, von 370.000 plus Teilnehmer gesprochen und sagt dann jetzt hier zum Beispiel auch, mit der Homeoffice Edition der Gamescom 2020 betreten die Veranstalter digitales Neu- und teilweise Ödland. Also das fand ich ganz, ganz spannend, diese Formulierung auch. Aber dass man halt jetzt hier bis zum Ende versucht hat, eigentlich an dieser Veranstaltung festzuhalten, und jetzt und ja auch weiterhin noch irgendwie Tickets verkauft hat. Wir haben uns letzte Woche noch irgendwie munter ja auch akkreditiert und sind bestätigt worden und solche Geschichten. Aber es findet jetzt eben so nicht statt und man muss jetzt zum Beispiel auch die bereits verkauften Tickets, was ja auch jetzt noch die ganze Zeit weiter lief, rückerstatten.
Dazu nur eine kleine Randanmerkung. Also die Rückerstattung der Tickets ist natürlich, das ist natürlich super, dass wenn das jetzt auch schnell über die Bühne geht, wenngleich natürlich ökonomisch für die Gamescom ein schwerer Schlag, nehme ich jetzt einfach mal an. Zu der Akkreditierung gibt es eine Sache, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, die ich aber dennoch erwähnenswert finde. Die Gamescom hat nämlich, ich hatte das schon mal getweetet in der vergangenen Woche, ihr Konzept, ihre Unterscheidung für die Akkreditierung geändert. Das betrifft jetzt PrivatbesucherInnen überhaupt nicht, aber tatsächlich ist es so, dass man mittlerweile unterscheidet zwischen Presse und Creator. und wir waren in den vergangenen Jahren eigentlich immer Presse und sind jetzt aber, ich wurde tatsächlich auch, oder unsere Akkreditierungen zunächst wurden abgelehnt, mit dem Hinweis, dass wir die Voraussetzungen als Presse Teilnehmende dieser Messe nicht erfüllen und uns stattdessen als Creator akkreditieren müssen. Das hat dann auch geklappt. Wir haben auch, also ich habe zumindest die Akkreditierung auch schon bekommen, relativ flott. Bin jetzt ein Creator, da steht dann auch einfach wieder Press auf dem Ausweis drauf, aber ich bin jetzt Creator Stefan Heinrich Simon. Ich create jetzt Content und ich finde das eine sehr arbiträre Distinktion. Ich habe auch, es gab vorher schon die Unterscheidung zwischen Presse und Online-Medium, was auch nicht so wirklich Sinn ergibt, weil warum sind Online-Medien grundsätzlich keine Presse? Warum können Podcasts nicht als Journalisten oder als Presse gehandhabt werden, die Computerbildspiele? Aber kein Problem scheinbar. Das sagte mir zumindest auch die Person, mit der ich dann aus dem Pressecenter da telefonierte. Und sie sagte mir auch, dass diese Unterscheidung jetzt für sie zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehbar ist, als Person, die im Presseteam der Gamescom arbeitet und sagt, es ist einfach nur Arbeit verursacht, weil sich Leute einfach beständig als Presse zu akkreditieren versuchen, werden dann abgewiesen, da muss man ihnen erklären, versucht es nochmal als Creator und so weiter. Also eine sehr arbiträre Unterscheidung. Ich finde es natürlich gut, wenn unterschieden wird zwischen jetzt, ich sag mal, seriösem oder zumindest semi-seriösem Journalismus auf der einen Seite und dann vielleicht auch sowas wie Let's Play und solchen Geschichten, also die jetzt keine unbedingte Berichterstattung im klassischen Sinne machen oder im weiteren Sinne machen, aber dazu, also ich fühle mich einfach nicht als Content Creator. Ich fühle mich beleidigt von der Bezeichnung des Content Creators. Ja, oder?
Ja, schon, weil du damit halt auf eine Stufe mit irgendwie Bibi's Beauty Palace gehoben wirst, die ja sich da auch anmelden könnte, um dann so ein bisschen zu vloggen und so ein bisschen da durch die Gegend zu hüpfen. Aber was ich dann irritierend fand, war, dass dann auf dem Ticket dann doch wieder Presse draufsteht. Also wenn ich dort unterwegs bin, was ich ja dann gut finde, oder unterwegs gewesen wäre, ist ja jetzt rum, dass ich dann da nicht irgendwie so ein, hast du eine Zwei-Klassen-Geschichte dann wiederum auf meinem Ticket habe. Und man mir eventuell auch sagt, nee, also du darfst das hier jetzt irgendwie nicht antitesten, weil du bist nur Content-Creator.
Naja, also ich muss sagen, mir ist das ziemlich egal, ob da Presse oder Creator draufsteht, da das Ganze faktisch keinen Unterschied für uns macht und ja auch die Tickets anscheinend die gleichen sind. Also ich habe mich jetzt nicht nochmal akkreditiert. Ich überlege mir, ob ich das noch mache, weil eigentlich warum. Aber es steht doch auch Presse da drauf und es ist doch auch völlig egal. Es macht null Unterschied und ob ich dann jetzt da als Presse oder als Creator gehandelt werde, what do I care? Die Menschen tun mir sehr leid, die wegen dieser nutzlosen Unterscheidung einfach ein Vielfaches an Arbeit tatsächlich haben. Aber für uns kommt es doch aufs Gleiche raus.
Ja, nee. Also ich finde, das ist ja schon auch eine Art und Weise der Ansprache und damit auch ein Teil von Subjektivierungsprozessen. Also im Sinne von, wie werde ich als Outlet irgendwie wahrgenommen und von anderen behandelt? Und wenn ich dann irgendwie mich als Content Creator anmelden muss, also dieser Vergleich, den Stefan da aufmacht mit der Computerbildspiele, das finde ich schon irgendwie auch gerechtfertigt, weil wir sind ja schon irgendwie ein seriöses Medium, während es vielleicht andere Formate gibt, die da einfach irgendwie so ein Ding raushauen.
Ja, ja gut, also, aber sie machen ihre Unterscheidung jetzt halt danach, ob du hauptberuflich als Journalist tätig bist, dann bist du Presse. Und wenn du nicht hauptberuflich als Journalist tätig bist, dann bist du halt ein Content Creator. Finde ich auch völlig fein. Ich könnte das nämlich auch verstehen, wenn irgendwelche Leute, die bei renommierten Fachmagazinen arbeiten, dafür Geld bekommen, das studiert haben, dort ausgebildet sind, halt vielleicht auch sagen, was sind das für Heinis? Die sind ja wohl keine Presse, die haben das gar nicht gelernt und was wollen die überhaupt hier?
Hä, Stefan hat sie studiert und du auch.
Aber nicht Journalismus.
Ja, aber Medienwissenschaften. Was wird denn der meiste Journalist von irgendwie der Computerbildspiele studiert haben?
Ja, aber weißt du, das ist halt auch dann so eine Sache. Wenn die könnten genauso gut sagen, ja, mit denen will ich aber nicht auf eine Stufe gestellt werden. Nee, von daher. Nee,
also da würde ich die Unterscheidung halt zwischen Podcast und zwischen irgendwie reguläres Format irgendwie sehen, also reguläres Format im Sinne von, das ist ein Wirtschaftsunternehmen im Sinne von, das ist jetzt die GameStar oder so. Also da würde ich die Unterscheidung machen, aber das ist alles Presse.
Ich sehe das auch so wie du, Tobi. Ich finde auch immer, ich fand das sehr schön, wie du das artikuliert hast, dass es eine Form der Ansprache ist, ein Teil von Subjektivierungsprozessen, weil man natürlich sich auch immer fragen muss, was ist sozusagen die Zuschreibung, die dahinter steht? Und ich finde einfach, dass hinter der Zuschreibung Presse steht ein anderes Verständnis von Verantwortung, ein anderes Verständnis auch von Ethos als die Ansprache als Content Creator, was ja nichts anderes bedeutet, als ich erschaffe irgendein Rauschen, das Leute dann anklicken, aber im Grunde ohne jetzt da irgendwelche Ansprüche an das, was ich mache, anzumelden oder irgendwelche Verbindlichkeiten an, meinetwegen an Pressekodex oder sowas. Und ich finde, insofern die Gamescom tut sich damit keinen Gefallen, ist meine Einschätzung, sondern die Unterscheidung sollte natürlich sein, klar, also erstmal Kategorie Presse, da kann dann jede Person, die hauptberuflich Journalist ist, die einen Presseausweis hat, wird einfach automatisch akkreditiert, kein Problem. Alle anderen, die sich als Presse zu akkreditieren versuchen, müssen ihre Credentials nachweisen. Das machen wir ja auch immer jedes Jahr und war auch nie ein Problem. Und dann würde ich tatsächlich eine separate Kategorie aufmachen und die kann man ja Content Creator nennen. Aber die würde ich dann tatsächlich eher verstehen für, was weiß ich was, Influencer, Let's Player, solche Geschichten. Also Leute, die jetzt nicht in einem berichterstattenden Gestus da sind. Weil ich finde einfach diese Distinktion, das habe ich ja schon, im letzten Jahr habe ich das schon gespürt, da ich auch auf dieser Pressekonferenz von dem Innenminister dann war. Und da ist es natürlich so, da ist dann ARD und alles mögliche. Da sind dann alle großen News-Outlets sind dann da vorhanden und haben natürlich einen ganz anderen Stellenwert als jemand, der vielleicht dann irgendwie sagt, hallo, ich bin so, ich bin hier irgendwie von Pixeldiskurs. Das habe ich aber tatsächlich, das wurde mir einfach nicht so zu spüren gegeben. Es war natürlich klar, die haben ganz anderes Equipment, ein ganz anderes Erscheinungsbild, wenn die da irgendwie mit drei großen Kameras auftauchen, mit einem eigenen Popfilter, der bedruckt ist mit Bayerischer Rundfunk oder was weiß ich, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich da hinkomme, als jetzt, ich sag mal, Laienjournalist. Aber dennoch erscheint es mir irgendwie ein bisschen, ja, es entspricht einfach nicht meinem Selbstverständnis, ein Content Creator zu sein.
Ja, als Content Creator kann ich halt auch ohne Probleme sagen, ja klar, hier, gib mir Merch, ich bewerbe das noch im Podcast und dann nehme ich das mit nach Hause und dann verkaufe das auf eBay.
Aber um zurückzukommen zu der eigentlichen Frage, Gamescom findet digital statt. Also, Gamescom Opening Night Live wird stattfinden, Gamescom Now, das Streaming-Format, einfach wie so ein kleiner Live-Sender, wird stattfinden.
Ja, und Petra Fröhlich hatte jetzt hier auch noch vermutet, sie hat jetzt hier geringe Restzweifel geäußert bezüglich der Möglichkeit, dass Köln-Messe und die Branche das hinbekommen, ein seriöses Livestreaming und On-Demand-Video-Angebot hinzubekommen, inklusive der digitalen Eröffnungsshow. Und das, was sie jetzt hier vermutet, ist dann zum Beispiel auch einen digitalen Fachbesucher- und Medientag am Dienstag und digitalen Publikumsverkehr am Mittwoch. Also dann so ähnlich wie immer. Wie das dann am Ende aussieht, ist halt aktuell irgendwie so ein bisschen Mutmaßungen beziehungsweise so ins Blaue reinraten. Also das müssen wir uns dann halt anschauen. Aber ich bin doch durchaus gespannt. Und ich glaube auch, dass die Akkreditierung dann ja schon irgendeine Art von Effekt haben muss. Also dass ich dann irgendeinen Kanal anwählen kann und dort dann nur reinkomme, wenn ich dann irgendwie meine E-Mail-Adresse, die ich bei der Akkreditierung hatte, irgendwie angebe. Also dass ich dann da irgendwie irgendeine Art von Code oder so schon dann auch zugeschickt bekomme, weil sonst könnte ich ja auch sagen, wir streamen einfach alles so, wie es ist, ins Netz und Akkreditierung oder nicht, ist jetzt eigentlich auch egal.
Ja, aber im Endeffekt ist die Akkreditierung dann trotzdem hinfällig, weil wenn du einen Code zugeschickt bekommst, weil du akkreditiert bist, könntest du den ja auch einfach an Dritte weitergeben, die dann keine Presse sind. Also deswegen kann ich mir sowas eigentlich sogar recht schwer vorstellen. Ich kann mir generell nicht vorstellen, dass das online funktioniert, weil diese Online-Formate, die es bisher gibt, die guckt sowieso kein Mensch. Also zumindest von den normalen, diese 300.000 Menschen, die da durchströmen, die wollen ja was anderes. Die wollen ja das soziale Erlebnis, die wollen Dinge ausprobieren, die wollen dieses Event Gamescom, die wollen nicht zu Hause sitzen und einen Stream gucken, weil das kann ich jeden Tag machen. Dafür gibt's Twitch. Und die gucken ja sowieso weder die Opening Night Live noch sonst irgendwas. Ich meine, einerseits gute Chance zu sagen, hey, dieses Jahr machen wir es besser, weil dieses Jahr wird es wahrscheinlich mehr geguckt, damit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unsere Online-Formate gezogen wird, wenn sie das schaffen. Aber ich denke nicht, dass die Gamescom für die normalen Besucher irgendeine Form von Relevanz haben wird, wenn die online stattfindet.
Ja, ich bin da tatsächlich, wenn ich eine Sache kurz sagen darf, ich bin da nach wie vor anderer Auffassung als du, Tascha. Die Opening Night Live im letzten Jahr, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, ich weiß, wir hatten uns schon mal, hatten da schon mal drüber diskutiert, 500.000 Zuschauende, die zum Höchstzeitpunkt quasi gleichzeitig zugeschaut haben, ist jetzt nicht nichts und ist auch mehr an Zuschauenden als Personen, die tatsächlich live auf der Messe vor Ort sind. Also ich finde nicht, dass man sagen kann, das schaut sich kein Mensch an.
Wobei ich finde, 500.000 Zuschauer weltweit ist schon mau. Das ist schon richtig mau, weil du musst dir überlegen, das ist ja ein globales Event, wo von überall auf der Welt Menschen drauf zugreifen können. Da sind 500.000 schon echt wirklich sehr wenig. Und ja, ich habe die Leute auch befragt und alles und niemand kannte diese Formate überhaupt. Ich selbst kannte diese Formate nicht, bis ich euch kennengelernt habe.
Ja, aber du hast 10 Leute befragt. Das ist ja nicht repräsentativ.
Ja, aber auch so in meinem Umfeld, niemand kennt das, niemand guckt das. Also ich habe das letztes Jahr mit euch das erste Mal geschaut, so.
Ja, aber
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Renommee dieser Gamescom hat, einfach.
Ja, aber da sind wir doch genau bei diesem Punkt zwischen uns und dem Unterschied zwischen uns und einem Content Creator. Und, also ich habe 2 Einwände. Tut mir leid, ich muss hier gerade mal reinpreschen, weil ich jetzt hier schon so im Rage-Modus bin. Also der Unterschied der Punkt von wegen Weitergeben an Dritte wäre dann einfach ein Verstoß gegen die Kooperation zwischen uns und den entsprechenden Publishern und würde dann meiner Meinung nach auch dazu führen, dass man uns zum Beispiel fürs nächste Jahr Akkreditierung und so weiter verwehrt. Also das kann ich doch nicht einfach an Dritte weitergeben. Also,
ja, aber wer will denn wissen, ob du das jetzt guckst oder ob ich das gucke oder deine Mutter?
Ja, aber wenn man es
das weiß doch keiner.
Ja, aber dann guckt es halt meine Mutter und ich kann es nicht mehr gucken und dann kann ich nicht darüber Bericht erstatten. Das ist doch ähnlich wie wenn wir eine Akkreditierung für einen Stand haben und dann am Ende zum Beispiel nicht nachweisen, dass wir darüber nicht berichtet haben.
Also, wir haben über einige Dinge nicht berichtet, die wir gesehen haben.
Ich würde hier aber mal kurz bremsen zwischendurch, wenn das akzeptabel ist, Tobi, weil das Ding ist tatsächlich aber auch, also das führt schon sehr weit weg vom Thema. Da wir natürlich auch, wenn wir jetzt Review-Codes bekommen, die könnten wir ja auch weiterleiten, würden damit auch quasi gegen eine Absprache verstoßen, gegen einen NDA verstoßen. Aber ich würde sagen, das hat jetzt nichts spezifisch mit diesem neuen digitalen Gamescom-Format zu tun. Das ist ein anderes Thema, würde ich sagen.
Ja, das wissen wir jetzt auch noch gar nicht, wie es abläuft. Aber trotzdem würde ich dann sehen, dass da halt ein Unterschied ist und auch dieses, dass sich das dann keiner anguckt. Wir würden uns das ja aber angucken, weil wir dann ja als Presse darüber Bericht erstatten. Dass das dann den normalen Gamescom-Besucher vielleicht nicht interessiert, das ist doch wieder eine ganz andere Perspektive.
Ja, also ich glaube, bei der Opening Night Live werden wir uns vermutlich erstmal nicht einig werden. Stattdessen schauen wir einfach mal, wie sie sich entwickelt tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt natürlich, das hast du ja auch gesagt, Tascha, ne, dass sie jetzt in diesem Jahr da nochmal mehr an Aufwand und Aufriss machen, um diese Opening Night Live tatsächlich attraktiv zu machen, weil ich würde ja dir zweifelsohne zustimmen, dass sie qualitativ durchaus beträchtliche Probleme hatte im letzten Jahr zu ihrem Startzeitpunkt. Ich wäre andere Einschätzung, was die Zuschauerzahlen anbelangt, also ob das jetzt viel oder wenig ist. Ich würde sagen, es ist durchaus beachtlich. Aber das ist sicherlich was, wo wir in diesem Jahr sehen werden, wie sich entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr wird, dass es mehr Leute schauen, weil es wahrscheinlich das einzige an Format ist, was es dann wirklich gibt in diesem als große Eröffnungsshow, wo dann Leute, die vielleicht die normalerweise hingefahren wären, die im letzten Jahr vielleicht dann eher nicht so viel darauf geachtet haben, was es da sonst noch so gibt an Eröffnungsveranstaltungen, die dann vielleicht eher sagen, okay, dann gucke ich mir das an, weil ich kann ja nicht hin und es gibt ja sonst keine Gamescom. Das könnte vielleicht ein Effekt sein, den das mit sich bringt.
Aber deswegen sage ich ja auch, es ist bestimmt eine gute Chance einfach zu sagen, wir machen das jetzt besser und wir machen da was Tolles draus. Und dann die Leute, die das jetzt gucken, weil sie eben das normalerweise vielleicht nicht gucken würden, aber sie können nicht auf die Gamescom, also geben sie der Sache eine Chance, die Leute dann auch zu packen und diese Online-Formate dann auf ein neues Level zu heben. Weil ich finde sie extrem schwach und auch nicht besonders stark frequentiert. Aber ich sehe da durchaus die Chance zu sagen, hey, für die Zukunft der Gamescom und dieser Online-Formate ist das auch eine Chance. Man muss sie nur nutzen.
Dann wäre es eben genau, wie du sagst, jetzt umso mehr erforderlich, dass Geoff Keighley da nochmal richtig in die Hände spuckt und dass da eine gute Show draus wird. Ich bin auch sehr gespannt. Ich will mich jetzt gar nicht allzu sehr in Spekulationen ergehen, was man da alles machen könnte in digitaler Form. Ich denke, es wird sicherlich einiges auch an Überlegungen da jetzt stattfinden. Mich interessiert vor allem, ob der Gamescom Congress möglicherweise in irgendeiner Form als eine Form von Online-Konferenz stattfindet. Das finde ich persönlich super, weil den Congress werde ich schon auf jeden Fall vermissen. Ist wahrscheinlich das Einzige, was ich daran auch wirklich ganz aufrichtig vermissen werde. Aber das werden wir dann sehen müssen. Da wird es dann, glaube ich, im Mai neue Informationen zu geben.
Ne? Ja, das kann ich mir auch am ehesten also als gutes Format vorstellen, dass Leute dann halt Videos einreichen und es keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt irgendwie einen Vortrag online mir anschaue und dann vielleicht ja sogar entspannter zuschauen kann, weil ich es vielleicht auch nochmal irgendwie zurückspulen kann und mir nochmal angucken kann, was hat er denn jetzt da genau gesagt und vor allem auch jede Menge Material eventuell zur Verfügung steht, mit dem ich zum Beispiel arbeiten kann und das zusammenschneiden kann.
Es ist tatsächlich auch jetzt gerade erst vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen ist doch die Pressemitteilung auch rumgegangen oder zumindest so der Call for Abstracts für den Gamescom Congress.
Ja, das stimmt.
Insofern gingen sie zumindest zu dem Zeitpunkt, waren die Planungen noch in vollem Gange und wenn sie da nichts machen würden oder nichts andenken zu tun, dann glaube ich, hätten sie gewartet mit diesem Call. Ich könnte mir also durchaus vorstellen, habe auch noch keinen Rückruf oder irgendwie sowas bislang bekommen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es in irgendeiner Form stattfindet. Wir müssen einfach dranbleiben und schauen, was passiert. Nummer 4. Tascha. Eine Geschichte haben wir noch.
Mhm. Ja, beziehungsweise es ist keine Geschichte, es ist ein Gerücht, da wir das nicht verifizieren können. Und zwar die Meldung, China to ban online games because they are an authority vacuum, von Imogen Donovan auf videogamer.com. Da haben wir das entdeckt. Wir können es deshalb nicht verifizieren, weil das Ganze natürlich auf chinesische Quellen zurückgeht und keiner von uns in der Lage ist, den Originaltext zu lesen. Aber angeblich, man munkelt, dass die chinesische Regierung ein Gesetz zum Verbot von Online-Videospielen erlassen möchte, damit die Bürger des ja bekanntlich kommunistischen Regimes sich nicht mehr mit anderen Menschen auf der Welt außerhalb dieses Regimes austauschen können. Ist ja per se, wenn das so stimmt, natürlich total schwierig. Am 10. April haben sie ja bereits Animal Crossing in China verboten, weil wir da ja diese Geschichte hatten, dass die Leute da Kritik am Regime geübt haben und Animal Crossing genutzt haben, um zum Beispiel Free Hong Kong Proteste zu machen und so weiter und so fort. Als Reaktion darauf wurde ja Animal Crossing vom chinesischen Markt genommen. Und dieses Gerücht, dass man jetzt Online-Gaming quasi komplett unterbinden möchte, ist ja dann nur noch mal eine Verschärfung dieser Sache. Also angeblich soll es so sein, dass die chinesischen Spieler komplett gar keinen Kontakt mehr haben zu Spielern außerhalb Chinas. Auch Online-Singleplayer-Games sollen in Zukunft irgendwie überwacht und gescreent werden. Statt Usernames muss man seinen tatsächlichen legalen Namen verwenden. Außerdem möchte man im Zuge dessen angeblich direkt mal Zombies und Seuchen rausnehmen, Rollenspiele, dass man keine Karten mehr bearbeiten kann und dass man auch keine Vereinigungen erstellen kann, sprich irgendwelche Clans oder Gilden oder andere Gruppierungen. Einfach mal alles schwuppdiwupp, alles unter einen Deckel mit verbieten.
Darf ich da eine kleine Ergänzung machen?
Ja.
Fand ich nämlich auch ganz lustig, weil ich habe ja die Originalquelle mit so jetzt irgendwie Translator, Google Translator und noch einem anderen Übersetzungsprogramm mir angeschaut. Da stand auch mit drin tatsächlich, dass scheinbar die Idee ist, die Spiele oder es zu verbieten, dass man in einem Spiel romantische Beziehung oder erotische Beziehung mit mehr als einer Person hat.
Ach, das auch noch.
Oh. Das stand auch mit drin, ja.
Interessant.
Ja, wenn China verbietet alles.
Ja, wir sind noch nicht fertig mit dem Verbieten. Weitere Gerüchte munkeln von einer Online-Ausgangssperre für Kinder und junge Erwachsene ab 22 Uhr. Also, dass die nach 22 Uhr nicht mehr spielen können. Und eine, das werdet ihr jetzt bestimmt gut finden, eine Obergrenze finanziell für Ingame-Käufe. Und diese beiden Aspekte sollen Spielsucht verhindern. Also, dass die jungen Menschen eben nach einer gewissen Zeit eine Curfew bekommen, nicht mehr spielen dürfen und dass sie halt das Geld, was sie Ingame ausgeben, gecapped wird, damit sie nicht spielsüchtig werden.
Das mit dem 22 Uhr kann ich mir gut vorstellen, weil die Meldung gab es vor 4 Monaten oder so, gab es schon mal, dass die darüber diskutieren oder das sogar schon teilweise eingeführt haben.
Genau, im Juni 2019, darüber bin ich nämlich auch gestolpert, von hier Kotaku, China bans kids from playing games after 10 p.m., caps microtransaction spending. Also das war sozusagen damals schon die Idee. Und da gab es sogar auch Berichterstattung in der New York Times dazu. Also das wirkt sehr verlässlich.
Ja, dann ist halt immer, also die Frage ist halt, was ist denn an dem Rest dran? Ich würde es jetzt, ich fände es eigentlich nicht abwegig, weil ich meine, in so Regimen, da sind ja andere Dinge normal als bei uns. Also ich könnte es mir vorstellen. Es wäre natürlich total krass, also so ungesehen, unheard of. Ja? Aber vorstellen kann ich es mir.
Das ist ein guter Punkt. Also ich habe mich auch damit so ein bisschen, ich tue mich damit bislang immer noch schwer, weil das Ding ist einfach, wir wissen, also ich habe mal den Gang der Informationen nachverfolgt. Das Ganze ist letztendlich zurückzuführen auf einen chinesischen Gaming-Blog-Post, wenn ich das richtig identifiziert habe, der aber auch, ich konnte das ja nicht richtig identifizieren, was der Inhalt ist, aber dieser Übersetzung entlang folgend ist das tatsächlich einfach so, dass dort diese Vermutung oder anscheinend gibt es Informationen, Insider-Informationen aus der chinesischen Regierung und das wurde dann wiederum abgeschrieben und abgeschrieben und abgeschrieben, wie das dann so ist von verschiedenen Content-Creatern hier wurde dann also hat sich das dann so ein bisschen verselbstständigt, dass auf einmal dann eine große Meldung draus wurde, aber man muss sagen, die renommierten Outlets, denen wir üblicherweise auch sehr viel Vertrauen schenken, Kotaku, Polygon und so weiter, haben das jetzt nicht gemacht, diese Geschichte. Und wir konnten eben auch bei unseren Recherchen keine zweite Quelle verifizieren. Deshalb ist es so, dass man sagen muss, das Ganze kann nur als Gerücht stehen. Zu der Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, während die Details etwas absurd klingen mögen, würde ich auch sagen. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich im Kontext der Entwicklung, auch ich glaube in Russland ist es ja so diese Überlegung einer nationalen Firewall, dass man im Grunde die Serverarchitektur für den Datenfluss des Internets so verändert, dass jedwede Kommunikation durch Knotenpunkte russischer Server muss, um so eben Inhalte filtern zu können und eben auch gewisse Seiten oder gewisse Inhalte dann einfach gezielt ausschließen zu können. Und das ist ja, jetzt wäre es für die chinesische Regierung nicht untypisch, da würde ich dir auch zustimmen. Und wenn die es schaffen, tatsächlich gewisse soziale Netzwerke gezielt komplett außer Gefecht zu setzen in China, dann wäre es durchaus der chinesischen Regierung durchaus zuzutrauen. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir können nur sagen, es gibt diesen einen Post, aber keine wirkliche Möglichkeit, diese Quelle für uns gegenwärtig zu verifizieren.
Es wäre halt insofern schlau, weil es ja durchaus auch diese Organisation von, hier klingelt irgendwo was, diese Organisation von Protesten und so weiter auch schon über die Pokémon Go und sowas auch gegeben hat.
Ja. Ja, sicherlich. Dass in Spielen Leute kommunizieren und dann gegebenenfalls auch ein Potenzial des Widerstandes entwickeln oder austauschen, in Kommunikation miteinander treten, ist etwas, was man in dem Kontext der ganzen Blitzchung-Geschichte auch schon gesehen hat. Und was ich dabei immer interessant finde, ist, was das eigentlich über das Regime, über die Infrastruktur, auch über die kommunikative Struktur der Regierung aussagt. Denn wenn man das jetzt so als System betrachtet, dann ist es ja so, dass diese Notwendigkeit der Unterbindung jedweder Irritation, ob das jetzt irgendwie Online-Kommunikation in Spielen ist oder Darstellungen, die den Präsidenten oder den nennt man denn den chinesischen chinesische Staatsoberhaupt, mit Winnie Pooh vergleichen, ja, solche Dinge, wenn man das, also diese Notwendigkeit, das komplett auszuschließen und mit aller Härte zu unterdrücken, zeigt eigentlich eine gewisse Fragilität des Regimes, würde ich zumindest annehmen.
Ja, würde ich dir recht geben. Und ich glaube auch, also ich weiß immer nicht, ich denke mir immer, es ist schon, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde das durchaus zutrauen, dass die sowas in der Planung haben. Andererseits glaube ich aber auch, das hätte eventuell ja dann auch Konsequenzen, weil ich bin mir immer relativ sicher, dass sich eine Bevölkerung nur bis zu einem gewissen Grad unterdrücken lässt, bevor irgendwie irgendeine Art von Umsturz nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich glaube fast, dass so ein extremer Einschnitt in die, oh, ich weiß nicht. Also ich meine, wenn die Leute schon auf sowas zurückgreifen, um irgendwie Widerstand zu leisten, zeigt das ja, dass die Bereitschaft zum Widerstand schon relativ groß ist. Und wenn man dann so extrem versucht, das auszuhebeln, dann, ich weiß nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht so ganz, wie ich mich artikulieren soll gerade.
Ich würde das ein bisschen anders sehen. Also das ist halt quasi ein Vakuum, wo quasi bestimmte Protestgruppen dann reingehen und das zu nutzen. Jetzt ist halt die Frage, inwiefern ist das irgendwie ein Massenprotest? Also diese Hongkong-Proteste sind ja auch quasi aus einer bestimmten Richtung organisiert von ja auch quasi, also es gibt ja diese zwei Staaten bzw. zwei Länderlösungen im Sinne von, dass Hongkong nochmal besondere Rechte genießt, die es halt im Rest von China nicht gibt.
Freihandelszone und so weiter, ja.
Genau, aber das ist auf der anderen Seite wiederum natürlich, also neben der Unterdrückung auch eine gewisse Obrigkeitshörigkeit gibt, also dass es auch durchaus einen Teil der Bevölkerung gibt. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der, die durchaus sagen, dass diese Unterdrückung richtig ist und gerechtfertigt ist und dass ja auch eine gewisse Art von Wohlstand und so weiter aufgrund von diesem, also das, was sich da dann irgendwie Kommunismus schimpft, resultiert. Aber dass es zum Beispiel gerade auch im Zuge von dieser Corona-Krise eine Perspektive gibt von, naja, wir hatten jetzt irgendwie gerade Glück, dass wir so eine autoritäre Regierung eigentlich haben, weil die dann entsprechend zugegriffen hat und so weiter und Mittel eingesetzt hat, die in anderen demokratischen Ländern so halt nicht stattgefunden haben. Also da würde ich dann meine Hoffnung, dass es da einen Umsturz gibt und so weiter, erstmal doch durchaus relativ klein halten, weil es, also neben der Peitsche gibt es ja durchaus immer noch das Zuckerbrot. Ich meine, Leute finden auch Donald Trump toll,
auf irgendeinem Grund. Ja, hast du auch wieder recht.
Toller als vorher.
Ja, wir müssen einfach, ich denke, wir müssen da bei dieser Geschichte oder bei diesem Gerücht können wir nichts anderes tun, als auch hier abzuwarten, ein Auge darauf zu haben, ob da noch weitere Quellen dazu auftauchen. Und dann, wir hatten ja schon darüber nachgedacht, ob man das vielleicht als Thema der Woche heranzieht. Ist es in dem Falle jetzt einfach noch nicht valide, nicht fundiert genug, dass wir das machen könnten? Deshalb würde ich sagen, behalten wir die Geschichte im Blick, und wenn da nochmal was kommt, dann nehmen wir uns das Thema gegebenenfalls dann auch nochmal mit einer Person als Gast weiter vor. Und jener Gast dann vielleicht auch könnte eine Person sein, die möglicherweise ein bisschen ein detaillierteres Verständnis von China und von dem Staatsapparat und von den Regulierungen und den Repressalien hat. Weil zumindest mein Verständnis ist da einfach ein sehr abstraktes und vielleicht auch ein simplifiziertes. Deshalb möchte ich mich gar nicht so sehr aus dem Fenster hängen diesbezüglich. Und würde sagen, wenn es dazu jetzt erstmal keine weiteren Überlegungen gibt, würde ich überleiten musikalisch zu unserem Thema der Woche. Der Woche. Mindscapes in Persona 5. Auf der vergangenen Clash of Realities Konferenz am Cologne Game Lab in Köln habe ich Antu Nguyen kennengelernt, die auch an der Universität in Köln studiert und einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Mindspaces in Persona 5 – Mental Health as a Space of Play. Sie hatte im Anschluss an den Vortrag glücklicherweise noch etwas Zeit für ein Interview, und ich habe sie daher gefragt, wie sie zu dem Thema Mindscapes gekommen ist und was das Besondere für sie an dieser Konstruktion des Mindscapes ist.
Also an Mindscapes interessiert mich vor allem immer also das Grundprinzip ist ja oft, wie man mentale Strukturen, wie man Träume oder wie man Erinnerungen irgendwie visualisieren kann. Und das hat mich schon immer eigentlich interessiert an Filmen oder Serien und auch Videospielen. Und bei Videospielen ist das nochmal eine ganz andere Ebene, weil du meistens in diesen Räumen dann nochmal durchlaufen kannst und wirklich interagieren kannst.
Was sind das für Arten von Räumen? Denn Mindscapes müssen sich ja auf irgendeine Art und Weise auch von, ich sag mal, zumindest diegetisch real gerahmten Räumen unterscheiden.
Also in Life is Strange zum Beispiel, in der letzten Folge von dem Spiel, da das Spiel so um Zeitreisen, viel um Zeitreisen geht, wird das Spiel ja erstmal in eine Sequenz versetzt, die einem sehr bekannt vorkommt, und zwar vom Anfang des Spiels. Aber man merkt dann ganz schnell, dass das nicht die Realität ist, sondern dass da sehr krumme Sachen passieren, dass auf einmal Charaktere verschwinden oder man Dialoge irgendwie nicht mehr richtig anklicken kann und so weiter. Und das sind so Momente, in denen man merkt, oh shit, ich bin jetzt gar nicht mehr so wirklich in der echten, also in der normal diegetischen Welt, sondern nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und es ist auch so ein bisschen, Horror, glaube ich auch, wenn man dann aus dieser diegetischen Realität rausgerissen wird und dann zwangsweise in eine andere versetzt wird.
Es sind ja vor allem auch sehr unzuverlässige Räume. Daher kommt ja vielleicht auch dieses Moment des Horrors, denn klassischerweise würde man ja sagen, das Unheimliche ist, wenn einem etwas im Grunde heimlich vorkommt, ja, als vertraut vorkommt, aber dann entfremdet ist. Würdest du sagen, das ist auch eine Art und Weise, wie Mindscapes funktionieren, dass das Vertraute entfremdet wird?
Ja, auf jeden Fall, weil die Spiele oder diese Räume spielen ja oft mit Konventionen, die man sich erarbeitet hat im Laufe eines Spiels. Und wenn dann nicht mehr das funktioniert, was man sich antrainiert hat, das ist dann schon ein so grundlegender Horror, weil man dann ja die ganzen Grundlagen, die man sich dann aufgebaut hat, dann einfach gar nicht mehr funktionieren und man kann sich auf nichts mehr verlassen.
Persona 5 ist ja eine Reihe, die überhaupt sehr viel mit Mindscapes arbeitet. Was ist für dich der entscheidende Reiz an dieser Form der Mindscapes in Persona 5?
Also ich persönlich habe jetzt nur Persona 5 gespielt. Ich kann jetzt nicht so viel über die anderen Teile der Reihe sagen, aber in Persona 5 ist das interessant, wie sie versuchen, bestimmte Korruption, also die Art von mentaler Korruption, irgendwie zu verkörperlichen oder verräumlichen. Aber es funktioniert auch so schön, weil man ja nicht nur in diesen Mindscapes spielt, sondern auch immer im Wechsel mit der diegetischen Welt, also mit der Welt, wo man einfach nur durch Tokio läuft und sich dann Sachen angucken kann. Und es ist wie, als ob man dann so zwischen zwei Welten hin und her reist. Und das gibt einem auf der Gameplay-Ebene irgendwie ganz viel, weil man dann, wenn man gerade mal nicht so Lust auf die Mindscapes hat, dann auch mal raus kann und dann vielleicht einfach nur durch Städte gehen kann und sich Sachen angucken kann oder andere Minispiele spielen kann. Ja.
Das ist vielleicht auch eine sehr gute Möglichkeit, noch auf diese, ich sag mal, Überformungen und Verzerrungen zurückzukommen, denn ganz exemplarisch gesprochen ist es ja so, dass in Persona 5, ist ja kein Spoiler, ist es die erste Situation, die mit dem Sportlehrer, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt also, man hat hier auf der einen Seite die Architektur einer Schule, einer japanischen Schule, die dann aber überformt wird. Kannst du ein bisschen erklären, wie diese Überformung funktioniert?
Ja. Also die Mindscapes in Persona 5 funktionieren ja so, dass sie eine Manifestierung mentaler Korruption sind. Und dieser Lehrer ist ja, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Kamoshida, glaube ich.
Kamoshida.
Genau. Und er benutzt einfach seine Position als Lehrperson, um die Macht an seinen Mitschülern, an seinen Schülern auszuspielen. Und das geht von physischer Bestrafung in Sportklassen bis zu sexueller Vergewaltigung teilweise auch. Und das manifestiert sich dann so, dass die Protagonisten von Persona 5 in so eine Art Schloss dann reingehen. Und dieses Schloss symbolisiert quasi, dass er der König in diesem Schloss ist. Und das Schloss ist nämlich da, wo die Schule ist. Und soll einfach so seine Machtposition hervorbringen. Ja.
Also ist im Grunde an diesem Beispiel gedacht, dieses Mindscape des Schlosses und mit ihm als König eigentlich eine Form von räumlichen Ausdrucks des Narzissmus der Figur.
Ja, auf jeden Fall, weil man begegnet ja auch das Spiel, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber im Spiel begegnet man ja auch den die Schattenfiguren der einzelnen Leute. Also das sind nochmal die mentale Repräsentation der Leute, in dessen Palaces sie eintreten. Und bei Kamoshida war das wirklich dann, also das ist schon fast so überdreht, also diese Schattenfigur, dass man da schon, wie heißt das jetzt gerade, nicht Sarkasmus, sondern Satire. Es ist schon fast satirisch, also so überzogen, wie er in seiner Schattenfigur ist. Und da verhält er sich ja auch so, wie er sich wahrscheinlich verhalten würde, wenn in der echten Welt, wenn es keine sozialen Konventionen geben würde. Ja.
Das wäre also im Grunde eine sehr psychoanalytische Deutung, die in Persona 5 ja auch gewissermaßen nahegelegt wird, dass also diese Figur ist im Grunde in der diegetischen Realität das Ich, dann gibt es ein Über-Ich sozialer Konventionen und ein S, was sich in Form dieses Schattens, ich meine, Persona ist ja auch ein Jungscher, von C.G. Jung eigentlich ein Begriff. Ist es, also ich frage mich gerade, inwiefern die Mindscapes in Form ihrer physischen Manifestationen auch damit zusammenhängen, welche Vorstellungen wir uns eigentlich machen von der menschlichen Psyche. Siehst du da einen Zusammenhang?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer interessant, dass jetzt nicht nur bei Persona, sondern auch bei anderen Formen von Mindscapes, die wir in Film und Fernsehen finden, dass es irgendwie eine Vorstellung gibt, dass je weiter wir in unser Inneres eindringen, desto also desto mehr findet man über sich selbst hinaus, also dass das irgendwie tief verborgen in unserem Innern ist, dass es irgendwo so eine Seele gibt quasi, die dann, wenn man sie dann findet, so nur noch die nackte Wahrheit ist. Also es finde ich ganz interessant, dass wir diese Vorstellung haben, die auch räumlich bedingt ist, weil wenn ich jetzt schon davon spreche, dass wir irgendwo tief im Inneren unseres Herzens eine Seele haben, die irgendwie aufzufinden sei, das ist schon eigentlich eine räumliche Vorstellung von unseren inneren Gedanken und von unserem Bewusstsein.
Und was macht man mit dieser Seele oder diesem Schatten in Persona, wenn ich das Ziel in Persona ist ja gewissermaßen, dass man diese Formen des Schattenselbstes, des Shadow Self, dass man diese ausfindig macht und diese in irgendeiner Art und Weise auch konfrontiert.
Das passiert ja meistens in Form von Kämpfen in den finalen Momenten jedes Palaces muss man ja nochmal die Schattenseite konfrontieren und die dann ultimativ besiegen. Ich war am Anfang tatsächlich irgendwie skeptisch, als ich es gespielt habe, weil die Protagonisten ja immer sagen, sie möchten das Herz oder also einfach sie wollen die Leute verändern, die sie angreifen, beziehungsweise deren Schattenfiguren, die sie dann angreifen. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht ein gewisser Zwang ist, ob man da wirklich von einer Veränderung sprechen kann, die zwar, also ist für die Leute im Spiel, die nichts von den Protagonisten wissen, sieht das dann so aus, als hätte Komoshida zum Beispiel, nachdem er dann zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, dass er alles getan hat, das wirkt dann vielleicht erstmal wie eine Veränderung, die er von sich aus hervorgebracht hat, aber an sich sind es eigentlich die Figuren, die durch Zwang erreicht haben. Und ich habe mich da oft gefragt, ob man da wirklich von einer Veränderung sprechen kann, ob das nicht nur Zwang ist, vor allem weil das Spiel sehr eigentlich ziemlich deutlich sagt, dass wenn man erfolgreich war, dass die Leute, die dann besiegt worden sind, so einen Mental Breakdown haben für eine Weile, dass die dann irgendwie nie, total außer sich sind. Und da habe ich mich gefragt, ob die dann überhaupt noch so richtig bei sich sind oder ob man da nicht so einen Teil von denen zerstört hat.
Zerstören ist da ein sehr guter Begriff, weil diese Palaces, die man betritt, stürzen ja auch sehr drastisch dann in sich zusammen, nachdem man dieses Shadow Self bezwungen hat. Und das ist auch eine Frage, die in Persona 5 diskutiert wird, ne? Ob man eigentlich das Richtige tut oder ob man nicht im Grunde eigentlich so eine Art von Manipulator ist und bringt tatsächlich diese Eingriff oder bringt diese Erkenntnis des inneren Selbst, dieses Betreten des Mindscapes uns näher zu uns selbst. Was ist deine Einschätzung?
Das ist schwierig. Ich glaube, das ganze Spiel muss auf einer Ebene betrachtet werden, die so vor allem auch nochmal den kulturellen Rahmen betrachtet, weil das Spiel spricht so viele Probleme an, die nochmal spezifisch in japanischer Kultur sind. Und die Tatsache, dass es ein Spiel gibt, die quasi junge Teenager in den Mittelpunkt rückt, die dann diese Probleme lösen, während das ja in der Realität natürlich nicht der Fall ist. Es gibt natürlich nicht diese Vigilantes, die dann diese Veränderung bei den Leuten, die irgendwie mentale Korruption haben, besitzen, wie auch immer, das dann beseitigen können. Und ich glaube, die Tatsache, dass man da so eine Story drum gemacht hat mit Teenagern, die so viel Veränderung wollen, das ist nochmal einfach auch ein sozialer Appell und auch eine Kritik an der derzeitigen Kultur in Japan, wie manche Dinge eben nicht funktionieren oder wie manche Dinge sind, weil es eben diese Leute, die Fantasies, weil es die eben nicht gibt. Ja.
Kannst du diesen Aspekt des kulturellen Kontextes so ein bisschen exemplarisch erläutern? Weil du hast ja in Japan gelebt, hattest du mir vorhin auch erzählt und ich persönlich war nie da. Ich kenne nur sozusagen diese medialen Repräsentationen dann in Form von Persona, beispielsweise Final Fantasy, was auch immer man da jetzt für JRPGs heranziehen möchte. Inwiefern was ist der Impact der japanischen Kultur oder der kontemporären Diskurse in der japanischen Kultur auf Persona 5?
Also ich kann da auch nur sagen, dass ich eigentlich auch aus meiner sehr stark medialen Perspektive antworten kann. Also ich habe zwar da gelebt, aber dennoch finde ich, dass ich mich von meiner sehr westlichen Perspektive nicht komplett befreien kann. Also sage ich quasi das jetzt, also was ich jetzt sage, ist immer noch aus meiner Sicht. Und ich finde, dass Persona 5 gerade wichtige zum Beispiel Genderrollensachen anspricht. Also man kann sich darüber streiten, inwiefern Stereotypen in Persona 5 eine Rolle spielen, weil ich denke schon, dass es sehr viele Rollen, also die Charaktere teilweise sehr stereotypisch besetzt sind, aber wichtig ist dann zu beachten, wie sie miteinander interagieren und in welchem Kontext sie agieren. Und zum Beispiel bei den weiblichen Charakteren hatte ich das Gefühl, dass ja, die sind teilweise noch so dem Stereotyp irgendwie entsprechend und sehr unterwürfig teilweise, aber es gibt sehr viele verschiedene weibliche Charaktere, die alle irgendwie damit zu kämpfen haben, wie sie in der Gesellschaft aufgefasst werden. Also wir haben zum Beispiel Anne, die zwar sehr sexualisiert auftritt, aber auch gleichzeitig damit zu kämpfen hat, dass sie eben nicht japanisch aussieht. Also dass sie blonde Haare hat und dass viele sie eben fetischisieren. Und das ist, glaube ich, so ein unterschwelliges Thema, was auch behandelt wird, während wir aber auch andere weibliche Charaktere haben, die eher damit zu kämpfen haben, wie ihre Position in der Schule ist oder dass sie immer leisten müssen, unter Leistungsdruck, im Stress stehen und so weiter. Also ich finde, es gibt zwar Stereotypen im Spiel, aber es ist trotzdem noch relativ balanciert gegeneinander ausgespielt.
Es ist zweifelsohne ein sehr politisches Spiel und dabei ist mir auch aufgefallen, dass in Persona 5 diese Mindscapes durch eine Smartphone-App betreten werden. Wie interpretierst du das, dass diese Gruppe von Protagonisten über eine Smartphone-App, von der sie nicht wissen, wie sie eigentlich auf ihr Smartphone gekommen ist, in diese Mindscapes hineinreisen?
Das Lustige finde ich ja immer, dass sobald sie dann diese App sehen, dass sie dann irgendwie gar nicht so wirklich drüber nachdenken, woher die eigentlich gekommen ist, sondern dann einfach sagen, okay, wow, jetzt habe ich wohl diese App. Ich habe mir dazu ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich mit der Smartphone-App halten soll. Ich habe das, glaube ich, am Anfang halt für einen coolen Gimmick gehalten. Also, aber das Handy ist ja essentiell das, was die zwei Welten miteinander verbindet, also deren Eintritt quasi. Und für Mindscapes, also aus meinem Kontext finde ich, ist es immer wichtig, mindestens zwei Ebenen zu haben, um diese Mindscapes möglich zu machen, also um irgendeinen Referenzpunkt zu haben, wo man sagen kann, okay, da hört das Mindscape eher auf und da beginnt es. Und dadurch, dass die Mindscapes in Persona 5 eine Überlagerung in der fiktionalen, echten Welt sind, ist das Smartphone scheint ein sehr praktischer Gegenstand zu sein, um jedes Mal in dieses Metaverse dann einzugehen. Ja.
Und vielleicht auch eine Möglichkeit des Zugriffs auf das Innere des Menschen in irgendeiner Art und Weise, denn das, was wir in den sozialen Medien ja finden, sind ja auch im Grunde eigentlich ja, Persona oder Persona von Menschen. Also in irgendeiner Form ist ja vielleicht auch das, was wir in den Social Networks dieser Welt finden, auch eine Form von Mindscape.
Da habe ich mich auch schon gefragt, wo das Mindscape eigentlich aufhört. Sogar bei Persona. Also natürlich haben wir einmal diese ganzen Palaces, aber auf der anderen Seite, man kann jetzt nicht sagen, dass die Räumlichkeiten außerhalb dieser Palaces nicht irgendwie mit Meinung oder mit Bedeutung zugeschrieben sind. Weil wenn man manchmal durch die Städte, also durch die Stadtteile von Tokio in Persona 5 rumläuft, dann kann man ja so Gesprächen zuhören. Und manchmal, also wenn man gerade die Story spielt, dann sind das meistens Gespräche, die gerade irgendwie relevant für den Plot sind, weil die Phantom Thieves gerade irgendwas gemacht haben und das in den Nachrichten ist. Man hört dann die Leute darüber reden. Aber wenn gerade nichts los ist und man dann durch die Städte geht, dann hört man meistens so Gesprächsfetzen von ich möchte nicht mehr zur Arbeit, ich weiß nicht, wie ich das tun kann. Also sehr gestresste Menschen teilweise. Und das finde ich so interessant, weil Tokio als Raum wird auch nochmal in einem sehr bestimmten Licht dargestellt. Es wird als großer Stressfaktor dargestellt. Viele Menschen sind sehr hoffnungslos oder sie wissen nicht wohin, sind orientierungslos und sehen keine Zukunft für sich. Und ich glaube, das spiegelt sehr viele Ängste wider, die auch im tatsächlichen Tokio irgendwie eine Rolle spielen.
Also wäre das Mindscape, um das jetzt, um das ein bisschen abzurunden, die eine Verdopplung und räumliche Ausarbeitung von dem menschlichen Inneren, was dann auch eben bedeutet, dass Ängste und Sorgen zugespitzt und räumlich manifestiert werden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja vorhin bei meinem Vortrag die erste Definition zu Mindscapes gefunden, von 1989, die sagte, dass eigentlich potenziell alles Mindscapes sein könnten. Und Mindscapes nichts anderes sind als eine Erweiterung unserer Gedanken quasi. Und obwohl das, ich glaube, George Slosser und Eric Rapkin, das eher auf so Science-Fiction- und Fantasy-Welten und Literatur projiziert haben, Videospielwelten sind eigentlich Extensionen unserer Gedanken. Also es ist ja nichts anderes. Und anstatt zu sagen, dass es die eine Ebene ist kein Mindscape und die andere ist es schon, würde ich dann eher sagen, wir haben verschiedene Level von Mindscapes. Und eine in Persona 5 zumindest, eine manifestiert sich konkret durch irgendwelche mentalen Aspekte, während die andere so eine soziopolitische, ein soziopolitischer Kommentar ist auf die Stadt Tokio an sich.
Das war An Tu Nguyen von der Universität in Köln über Mindspaces in Persona 5. Ihr findet sie natürlich auch auf Twitter, falls ihr ihr folgen möchtet, als @kade_nuen. Liebe Leute da draußen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr uns etwas unterstützen mögt. Eine Unterstützung finanzieller Natur ist natürlich stets willkommen. Auf pixeldiskurs.de findet ihr daher einen Unterstütze-uns-Button. Pixeldiskurs ist kostenfrei und wird kostenfrei bleiben. Deshalb sind wir umso mehr auf eure freiwillige Unterstützung angewiesen. Außerdem findet ihr uns natürlich auf Apple Podcasts und auf Spotify. Ihr könnt uns dort abonnieren und auch bewerten, bei Apple Podcasts auch rezensieren, wenn ihr möchtet. Ihr könnt uns gerne eure Kommentare und Fragen auf pixeldiskurs.de dalassen oder gerne auch per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem könnt ihr gerne diese Folge auch teilen auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Wir sind quasi überall. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche und bis dann.